Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, Sie zum Auftakt der neuen Veranstaltungsreihe Grenzgänger Wissenschaft begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Philipp Quaiser und ich heiße Sie herzlich willkommen. Was haben wir vor? Grenzgänger Wissenschaft bringt kluge Köpfe der Hochschulen aus Konstanz und Kreuzlingen an einen Tisch, um aktuelle Entwicklungen aus Forschung und Gesellschaft zu diskutieren. In den kommenden Monaten sollen, mal hier in Konstanz, mal drüben in Kreuzlingen, mehrere Themenabende stattfinden, in denen es um Bildung, Gesundheit, Technik oder Integration geht. Das Ziel ist ein grenzüberschreitender Dialog zwischen den Hochschulen und den Bürgern in der Region, also Ihnen. Damit das Ganze noch etwas spannender für Sie wird, haben wir solche Klicker verteilt, diese hier. Und im Laufe des Abends könnten einige Fragen auftauchen, deren Antwort Sie gerne abschätzen dürfen. Kommunizieren per Knopfdruck also. Wir probieren es gleich mal aus, wie das funktioniert.
Haben wir echt keinen, ja?
Da haben Sie also drei Möglichkeiten jetzt zu antworten. Sie können also entweder einen guten Abend wünschen, Grüezi oder Norbert. Und Sie drücken einfach auf OK, dann die Zahl und dann nochmal auf OK. Und dazu haben Sie 30 Sekunden Zeit. Die Zeit läuft. Die Spannung steigt. Sie können auch korrigieren, wenn Sie wollen. Und das Ergebnis kommt jetzt. Ah, guten Abend. Aber es sind auch ein paar Schweizer.
Wo sagt man denn
schön.
Norbert?
Stadtentwicklung ist das Thema des heutigen Abends. Und damit möchte ich Ihnen unsere beiden Referenten vorstellen. Professor Dr. Maike Sippel von der HTWG Konstanz und Thomas Wöhler von der Uni Konstanz. Guten Abend. Frau Sippel, Ladies first. Sie erforschen unter anderem Strategien zum Energie- und Klimaschutz. Das sind wichtige Prinzipien einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Erzählen Sie uns doch was über Ihre Arbeit.
Ja, also wir sind zum einen im Kompetenzzentrum Energiewende aktiv. Das ist ein Forschungsprojekt, das ich gemeinsam mit einem Kollegen auch mache, mit dem Thomas Stark, wo wir uns unter anderem die Energiewende, den Status quo der Energiewende im Landkreis Konstanz angeschaut haben. Also da gab es davor noch keinen Statusbericht, was da eigentlich passiert in Sachen Energieverbräuche, in Sachen erneuerbare Energien, wie sich das entwickelt, wie das Zusammenspiel ist, ob man Klimaschutzziele, die jetzt auf der Bundesebene gibt, die es auf der Landesebene gibt, ob man sowas runterbrechen könnte auf die Landkreisebene, ob man das erreichen würde, wenn man das runterbrechen würde. Und da haben wir praktisch ist schon so ein bisschen Kernerarbeit, dann solche Daten zusammenzusuchen, weil die gibt es auch nicht irgendwo einfach an einer Stelle, muss man dann eben suchen, wo man das findet, in welchen Statistiken sowas erhoben wird. Und wir haben da so einen Monitor zur Energiewende erstellt, also das ist so ein Produkt, was bei uns entstanden ist zu dem Thema Energiewende.
Alles klar, danke schön. Herr Wöhler, regionale Mobilitätsentscheidungen und Voraussetzungen für ein gelingendes Zusammenleben sind Ihre Forschungsfelder. Was genau machen Sie denn da?
Ja, die Frage wird einem Soziologen relativ häufig gestellt, was er eigentlich so treibt. Also primär bin ich angestellt als wissenschaftlicher Mitarbeiter und mache Lehrveranstaltungen, betreue Studenten und so weiter. Und bei uns im Arbeitsbereich machen wir Bevölkerungsbefragungen. Und durch die Bevölkerungsbefragungen war ich in den letzten Jahren eben an relativ vielen Projekten beteiligt, die sich erstaunlicherweise immer stärker auch auf Konstanz fokussiert haben. Also ich selber interessiere mich eigentlich für soziale Netzwerke, also persönliche soziale Netzwerke, wer kennt wen und wo, warum kennt er den, und habe das dann bei Migranten untersucht, also soziale Netzwerke von Migranten. Und wir haben dazu eine Studie, es ist meine Dissertation gewesen, da haben wir eine Studie gemacht, wo wir in Konstanz und Kreuzlingen nicht nur Migranten, sondern auch Einheimische befragt haben, auch Studenten. Studenten sind ja auch so eine Art Migranten. und bin dann immer stärker in dieses Stadtthema reingerutscht, weil die Bewohner einer Stadt, die wohnen irgendwo in irgendwelchen Nachbarschaften und diese Nachbarschaften haben gewisse Eigenschaften und diese Eigenschaften sind eben förderlich oder hinderlich einer Integration und so habe ich dieses Stadt- und Raumthema irgendwie so ein bisschen für mich entdeckt. Und dann haben wir noch ein paar andere Studien gemacht, die so ein bisschen einen lokalen Bezug haben. Also wir haben zum Beispiel mit der Uni St. Gallen haben wir ein Projekt gemacht im Bodenseeraum, bei dem wir, das nennt sich Neudeutsch, Stakeholder im Bodenseeraum befragt haben, irgendwelche Wirtschaftsbosse und irgendwelche Vereinspräsidenten zur Zukunft der Bodenseeregion. Das war auch ganz spannend. Und was wir dann jedes Jahr bei unserem Arbeitsbereich eben machen, ist die Konstanzer Bürgerbefragung, bei dem wir in Kooperation mit der Stadt eben möglichst viele Konstanzer Bürger befragen. Jedes Jahr ist es ein neues Thema dieses Jahr. Machen Sie bitte mit, wenn Sie einen Brief von uns bekommen haben, Thema Nachhaltigkeit. Letztes Jahr war es Thema gutes Zusammenleben, also da können wir vielleicht auch nachher noch drüber sprechen.
Auf jeden Fall, klar. Natürlich.
Genau, und dann schließlich sind wir beide Teil dieses Projekts Zukunftsstadt Konstanz, aber da können wir vielleicht auch nachher drüber sprechen.
Genau, dazu kommen wir jetzt. Ja. Wollte gerade sagen, Sie beide kennen sich aus diesem Projekt Zukunftsstadt Konstanz. Da geht es ja eigentlich um einen Wettbewerb des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Die Stadt Konstanz nimmt daran teil, will gemeinsam mit den Bürgern und Hochschulen moderne, zukunftsfähige Quartiere entwickeln. Herr Wöller, da prallen doch ganz viele Werte und Visionen aufeinander, oder? Also da muss es doch knallen irgendwie.
Meinen Sie, wenn man ein gutes Quartier entwickeln möchte?
Ja, wenn ja. So viele zusammen die Ideen zusammenschmeißen.
Ja, ja, also das ist natürlich nicht ganz einfach und es gibt ja auch in Konstanz Beispiele für gelungene Quartiere und Beispiele für Quartiere, die irgendwie ein bisschen schwieriger sind, wobei natürlich in Konstanz ist irgendwie alles eigentlich im Vergleich mit anderen Städten super. Ja? Also es gibt nicht so viel, es gibt kaum Kriminalität und es gibt auch sonst irgendwie wenig wirkliche Probleme. Ja? Das meiste sind wirkliche Luxusprobleme. Und genau, also was ist sozusagen die soziologische Seite oder der soziologische Blick auf dieses Zukunftsstadt Konstanz, diese gelungenen Quartiere, die da irgendwie geplant werden. Wir versuchen eben die verschiedenen Interessengruppen in der Stadt so ein bisschen im Blick zu halten. Also es gibt ja in Konstanz verschiedenste Bevölkerungsgruppen, die unterschiedliche Interessen haben. Es gibt Studis, es gibt Konstanzer, Eingeborene, es gibt Leute, die im Alter zugezogen sind und nur den See genießen wollen und sonst ihre Ruhe haben wollen. Es gibt Familien mit Kindern und die haben alle verschiedene Interessenlagen und die Stadt hat auch nochmal eine andere Interessenlage und die Touristen haben eine andere Interessenlage und das sozusagen alles zusammenbringen, konfliktfrei zusammenzubringen, das ist, glaube ich, eine Herausforderung und da muss man eben schauen, ob es gute Beispiele gibt, die wir dann den Architekten, die das dann ja dann planen, auch irgendwie vielleicht zeigen können. Mhm. Ich meine, das ist was Architekten auch machen, aber wir versuchen eben mit unserem soziologischen Blick da auch was zu machen.
Okay. Ja. Ist eine knifflige Kiste. Ne? Und dann soll das Ganze noch nachhaltig sein. Welcher Zweck heiligt denn welche Mittel? Was würden Sie denn sagen? Also wenn jetzt beispielsweise schon Umweltschützer sagen, das ausgewählte Baugebiet, das solltet ihr vielleicht nicht nehmen. Was macht man da?
Also da geht es ums Thema Flächen dann. Also Nachhaltigkeit ist ja erstmal sehr breit. Also das, was der Thomas gerade gesagt hat, das würden wir im Prinzip auch unter Nachhaltigkeit fassen. Das ist halt dann so ein sozialer Aspekt der Nachhaltigkeit. Bei Flächen ist so eine Frage ökologisch, wie viel Flächenressourcen sind eben da. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Interessen, wenn da ein Naturschutzgebiet ist zum Beispiel oder wenn da ein Flugplatz ist, wo dann eben verschiedene Interessen sind, ob das jetzt erhalten werden soll in seiner Funktion oder einer Wohnnutzung zugeführt werden soll. Ja, und das kann man auch nicht, da gibt es keine Regel, wie das jetzt richtig ist, also das muss man letztendlich auch ausdiskutieren, was dann gesellschaftlich eben auch gewünscht ist. Aber ich denke, was auf jeden Fall so wichtige Eckpunkte sind jetzt aus einer Umweltsicht bei einer nachhaltigen Stadtentwicklung, ist so die Frage der Energieverbräuche, also dass so einfach im Prinzip das, was neu gebaut ist, sowieso, weil die gesetzlichen Vorgaben das jetzt schon erfordern und spätestens in 3-4 Jahren erfordern, dass wir praktisch bei quasi null Energieverbrauch von Neubauten sind. Also dass wir das einfach so gut wie möglich umsetzen, auch zukunftsweisend schon ein bisschen drüber hinausgehen, was heute dann erforderlich ist. Die Frage, können wir Energie erzeugen, auch in den Quartieren selber? Wie viel Energie können wir da erzeugen? Können wir so viel Energie erzeugen, dass das für das Quartier reicht, dass das vielleicht sogar für die Quartiere nebendran mitreicht oder zumindest da ein bisschen was rüberwachsen kann. Vielleicht gehen von diesen neuen Quartieren auch Effekte aus, Strahleffekte in die Quartiere nebendran. Weil wenn wir uns nämlich anschauen, wo so der größte Energieverbrauch steckt, ist es in den Gebäuden. Der Heizenergieverbrauch der nicht energetisch sanierten Bestandsgebäude ist eigentlich der größte Verbrauch. Und die Neubauten machen dann eigentlich nur einen kleinen Anteil dann zusätzlich aus. Also das wäre vielleicht so das Wünschenswerte, wenn nicht nur die neuen Stadtquartiere selber da vorbildlich sind, sondern wenn die auch noch so einen Strahleffekt haben in den ganzen Bestand sozusagen hinein, in die Nachbarschaft sozusagen.
Mhm. Okay. Vielleicht, das Konstanzer, ja, bitte?
Vielleicht müssten wir das Programm Zukunftsstadt Konstanz noch kurz erläutern, oder?
Bitte.
Vielleicht kannst du das sogar besser als ich, weil du von Anfang an da dabei warst.
Ja, also es ist ein, wie gesagt, ein Wettbewerb, in dem die Stadt Konstanz teilnimmt. Und der Wettbewerbsgegenstand sozusagen, mit dem sich die Stadt Konstanz da erfolgreich beworben hat, ist, dass die Entwicklung der Stadt mit dem Handlungsprogramm Wohnen, dass die praktisch in nachhaltige Stadtquartiere münden soll. Und da ist in der jetzigen Phase, das ist die Phase 2, die dauert jetzt ein Jahr, ist der Gegenstand, dass man rausfindet, was sind denn eigentlich nachhaltige Stadtquartiere und gelingt es uns, einen Leitfaden aufzustellen, wo man sich dann für diese ganzen Stadtquartiere, die noch entwickelt werden, wo man sich immer dran orientieren kann, wir haben das mal für uns so definiert, so können wir uns dran entlanghangeln, dass da hinterher nachher auch wirklich ein nachhaltiges Stadtquartier rauskommt. Und da kommen natürlich genau solche Themen wie, wer ist da zu beteiligen, Nutzungsmischung, soziale Themen eben, aber eben auch Umweltthemen, ökologische Themen kommen da eben zusammen und müssen irgendwie gemeinsam gebündelt werden in so einem Leitfaden. Und dann soll der Leitfaden pilothaft jetzt dann das erste Mal angewendet werden für ein bestimmtes Baugebiet, das im Handlungsprogramm Wohnen jetzt praktisch so als nächstes ansteht. Und das sind die Christianiwiesen, das ist oberhalb von der Therme, momentan tatsächlich noch Wiesen. Genau. Und was, also genau, und wir kennen uns jetzt eben, weil da aktuell jetzt 19 verschiedene Lehrveranstaltungen in den verschiedensten Formaten stattfinden, sowohl an der HTWG als auch an der Uni. Also bei uns sind Architekten mit dabei, Stadtplaner, die Kommunikationsdesigner. Ich bin bei Fakultät Bauingenieurwesen mit dem Studiengang Umwelttechnik und Ressourcenmanagement. Wir sind mit dabei bei der BWL laufender Veranstaltungen dazu. Und bei euch auch noch Verschiedenes, ne?
Genau, also an der Uni gibt es ja keine Architekten, da können wir deswegen nicht so genuin Sachen beitragen, aber in Sachen soziale Nachhaltigkeit, also ein Element dieser neuen, neu zu bauenden Stadtteile ist ja, dass die Stadt versucht, eine Durchmischung zu schaffen, indem sie, glaube ich, mindestens 30% bezahlbaren Wohnraum auch schafft. Und dieses resultierende Miteinander oder von verschiedensten Menschen, das muss irgendwie gut gemanagt werden, dass es dann auch wirklich gelingt. Also das ist eine große Chance, glaube ich, für Konstanz, weil Bauland in Konstanz ist total gefragt. Also eine Stadt kann sehr viele Auflagen machen und findet immer noch genug Bauträger, die das dann bauen. Wenn wir diese Chance nutzen können und die Stadt sich wirklich darauf einlässt, auch aus der Wissenschaft irgendwie Hinweise entgegenzunehmen, dann wird das, glaube ich, sehr schön.
Und von daher ist dieses Zukunftsstadtprojekt auch so ein richtiges Grenzgängerprojekt. Das passt ja thematisch gut, also dass wir hier Uni und HTWG zusammenarbeiten und dass wir eben forschend, aber doch mit Studierenden in Lehrformaten zusammenarbeiten, also auch an dieser Schnittstelle von Forschung und Stadt und realen Problemen und Lehre sozusagen, da operieren als Grenzgang, also ein bisschen sind wir damit, ne? Wenn ja. jetzt auch nicht über die Landesgrenze hinaus nein, in dem nein. Projekt.
Ich glaube, es gab auch noch wenig Lehrveranstaltungen, die wirklich versucht haben, auch über die Hochschulen hinweg zu kooperieren, also das ist eben auch ein Element dieses Projekts.
Okay. Und übrigens heißt das Konstanzer Konzept Smart Wachsen, Qualität statt Quadratmeter. Und da frage ich doch mal in die Runde, Klicker raus. Wie groß ist eigentlich eine durchschnittliche Wohnung in Konstanz? Was denken Sie denn? Sie haben wieder die Möglichkeit abzustimmen, Sie haben drei Antworten vorgegeben. Sie müssen einfach wieder auf OK drücken, 1, 2 oder 3 und dann wieder auf OK. Und die Zeit läuft schon für die Abstimmung. Was denken Sie? Wie groß ist eine durchschnittliche Wohnung in Konstanz? Ihr habt keine Klicker, ne?
Nee, wir haben keine.
So, gleich haben wir's. Und? Ja. Bingo, würde ich mal sagen. Genau das ist es, 80,7 Quadratmeter. Habe ich nicht.
Ja, vielleicht muss man es noch, also jetzt ist ja die Frage, wer wohnt denn auf den 80,7 Quadratmeter? Ist das jetzt einer allein oder ist das jetzt eine 6-Leute-WG? Je nachdem würde es ja ganz unterschiedliche Bedeutung haben. Also von ja. daher ist es vielleicht nochmal ganz spannend, die Pro-Kopf-Fläche sich anzuschauen.
Die Pro-Kopf wären, glaube ich, 42 Quadratmeter.
Genau, also es sind 42 Quadratmeter pro Person und damit sind wir ein bisschen unter dem Bundesdurchschnitt, oder? Ja. Von 45 Quadratmeter pro Person,
ja. Ja, immer mehr Menschen möchten hier wohnen, doch die Fläche ist begrenzt und Wohnraum ist teuer, haben wir auch schon gerade festgestellt. Welche weiteren Dilemmasituationen kennen Sie denn und kennen Ihre Studenten vielleicht auch schon?
Ja, also ein Projekt, was wir auch jetzt schon mehrfach gemacht haben, ist mit Studierenden, dass die in der Lehrveranstaltung oder im Rahmen von einer Lehrveranstaltung ein Veränderungsexperiment machen. Also das heißt, dass sie über 4-5 Wochen lang eine Veränderung ausprobieren und als Ausgangsbasis machen wir einen CO2-Fußabdruck, einen persönlichen CO2-Fußabdruck, sodass man so ein bisschen Gefühl dafür kriegt, wo Emissionen verursacht werden durch den eigenen Lebensstil, zum Beispiel im Bereich Wohnen, über Heizung, über Strom, im Bereich Ernährung, im Bereich Mobilität sind so die wesentlichen großen Bausteine. Und dann überlegt sich jeder was und schaut, dass er 4 Wochen lang da irgendwie was ausprobiert. Und wir haben gemerkt, dass es praktisch oft solche Dilemmasituationen gibt, also dass es schwierig ist, was umzusetzen, was man eigentlich sinnvoll fände, also dass es diese in der Konsequenz dann durchzuhalten. Es kann zum Beispiel sein, dass es einfach teurer ist, sich so zu verhalten, wie das jetzt einen geringeren CO2-Fußabdruck hätte. Also
Das sind richtige Selbstversuche, also es ist nicht nur auf dem Papier, sondern...
Genau, das wird dann wirklich richtig durchgeführt und auch protokolliert, also muss das so mit so einem wissenschaftlichen Anspruch auch, dass wirklich festgehalten wird, was ist denn da jetzt passiert und wie viel Tonnen, oder es sind natürlich dann eigentlich meistens eher so ein Gramm-Kilogramm-Bereich, was dann vermieden wird sozusagen, aber wenn man das hochrechnet auf ein ganzes Jahr und so weiter, dann ist es eben schon mehr, also man wird schon versucht, sehr objektiv und quantifiziert dann darzustellen. Und dann aber eben auch zu schauen, okay, wo laufe ich dann irgendwelche Hindernisse rein, wo komme ich in so Dilemmasituationen, boah, das braucht jetzt viel mehr Zeit, wenn ich jetzt noch das Bio-Essen mir organisiere, weil halt einfach so das Umfeld um mich rum das erstmal so nicht anbietet, also mein normaler Supermarkt, wo ich hingehe, da kriege ich das halt nicht, also müsste ich jetzt einen riesen Umweg machen und so weiter. Und da kommt man natürlich in jeder einzelnen so Dilemmasituationen, ne? Also dass man eigentlich wüsste, wie es vielleicht besser ginge, aber also irgendwie warten die Freunde ja schon oder die Familie zu Hause oder der Geldbeutel ist halt begrenzt und dann macht man es halt doch nicht und das ist ja schwierig so aufzulösen und da versuchen wir jetzt einen Schritt weiter zu gehen auch, weil das ist ja auch, es ist ja auch psychisch anstrengend, ja, also dass man es dann nicht richtig machen kann eigentlich. und zu sagen, okay, da muss man halt offen dazu stehen und sagen, okay, da gibt es jetzt solche Hindernisse, die liegen in diesem strukturellen Umfeld begründet. Und dann ist eigentlich der richtige Ansatz zu schauen, was kann ich denn als Einzelner tun, um dieses strukturelle Umfeld zu verändern. Und das ist natürlich dann, der Wirkungsweg ist dann ein bisschen indirekter sozusagen. Also wenn es jetzt zum Beispiel in der Mensa kein Bio-Essen gibt und ich versuche jetzt irgendwas dazu zu tun, dass es irgendwann in der Mensa vielleicht mal Bio-Essen gibt, dann gibt es dann vielleicht kein Bio-Essen, obwohl ich das gemacht habe. Aber wenn viele was tun und vielleicht Gespräche führen mit dem Mensa-Chef oder was auch immer, dann ist so ein, kommt vielleicht so ein Stein ins Rollen sozusagen. Also, dass man sich aus so einer Dilemmasituation dann auch selber ein Stück weit wieder befreit, indem man an den Schrauben, wo man eigentlich drehen könnte, um dann die Dilemmasituation zu verändern oder die Strukturen zu verändern, dass man da praktisch selbstwirksam werden kann und sich selber auch als wirksam da erfahren kann. Und dann, finde ich, ist es auch wieder schön aufgelöst, weil man sagen kann, okay, ich probiere da was umzusetzen in diesem Veränderungsexperiment, dann laufe ich an diese und diese Hürde dran, da geht es irgendwie nicht weiter und dann kann ich aber noch versuchen, diese Hürde zu verändern und kann gleichzeitig, wenn ich die Hürde verändern, sagen, schaut mal her, ich habe schon ganz viel gemacht, aber da geht es nicht mehr weiter und jetzt müsst ihr mal ran und diese Hürde wegnehmen sozusagen, ja. So.
Okay. Aber die, genau. Die Lebensqualität leidet nicht unter diesem Experiment oder also alles für die Umwelt?
Sag ich also mal. So dezidiert haben wir das noch nicht erfragt, aber es sind auch nicht nur Experimente dabei, die so direkt, also wir hatten zum Beispiel auch schon mal ein Experiment, Studentin hat ausprobiert ohne Handy. Also einfach mal ohne Handy. Was macht es eigentlich mit mir, wenn ich mal 4 Wochen ohne Handy bin? Oder, also es war nicht komplett ganz ohne Handy, aber deutlich Handy reduziert sozusagen.
Genau. Handy light.
Und sie hat es beschrieben als eine, also durchaus auch eine Veränderung, aber nicht eine, die weniger Lebensqualität ist, sondern die durchaus große Qualitäten auch mit sich bringt. Ja. Okay.
Bei Lebensqualität sind wir wieder bei Ihnen, bei den Bürgerbefragungen, die wir vorhin schon angesprochen haben. Sie haben es gerade erzählt, in Konstanz werden jedes Jahr einige Bürger bezüglich ihrer Lebensqualität auch in der Stadt befragt. Gibt es denn da Kritikpunkte auch, also vielleicht auch überraschende Kritikpunkte, die man so nicht vermutet hätte?
Also es gibt sehr wenig Kritik, also es gibt sehr wenig Problemlagen von Bürgern in Konstanz. Die Leute sind sehr zufrieden mit ihrer Lebenslage und so. Wenn wir, also ich habe mir gestern so den letzten Bericht mal angeschaut und so in Bezug auf Wohnen und ein Punkt ist natürlich die Wohnsituation, also die Wohnpreise und so. Und da gibt, und aber nicht nur, also wir haben letztes Jahr die Leute gefragt nach ihren Umzugsabsichten, ob sie umziehen möchten. Und haben dann die Leute, die sich da also mit dem Gedanken tragen, umzuziehen, haben wir gefragt, warum sie das denn gerne, warum sie das denn machen, was die Gründe dafür sind. Das haben wir 2015 gemacht, das haben wir 7 Jahre vorher schon mal gemacht. Also da war ich noch nicht da, das haben andere gemacht. Letztes Jahr war ich auch nur so ein bisschen beteiligt, aber also im Rahmen der Bürgerbefragung gibt es eben diesen Zeitraum und der Grund, der raussticht, also der Hauptgrund, sind berufliche Gründe, dass Leute aus Konstanz wegziehen möchten. Das ist ein bisschen weniger geworden jetzt. Und was jetzt dafür sehr viel stärker gekommen ist, sind familiäre Gründe. Und ich glaube, ein Problem, was wir in Konstanz so haben, ist eben nicht nur sozusagen die teuren Preise, ja, das fangen die Leute irgendwie, können manche auffangen, viele auch nicht. Ja, das ist auch ein Problem natürlich. Aber es gibt ja auch viele irgendwie Grenzgänger und so, die dann in der Schweiz arbeiten und dann hier die Preise kaputt machen. Und das heißt, das eine ist ein finanzielles Problem, aber das andere ist auch ein Platzproblem. Also für familiäre Gründe kann ja bedeuten, dass die Familie größer wird und die Leute einfach keine passende Wohnung mehr in Konstanz selber finden und dann irgendwie aufs Land ziehen müssen oder in die Schweiz ziehen wollen oder so. Also so Sachen kann man schon rauslesen aus der Bürgerbefragung. Ja.
Nicht, vielleicht zur Erklärung, wie gehen Sie dabei vor bei dieser Bürgerbefragung? Also gehen Sie von Haus zu Haus klingeln und sagen, hallo, wie geht's Ihnen denn?
Nee, die Bürgerbefragung ist eine mittlerweile webbasierte Befragung, bei der die Leute aber per Brief eingeladen werden. Die haben dann einen persönlichen Code, damit nicht eine Person mehrfach teilnehmen kann. Das ist eine Zufallsstichprobe der Konstanzer Wohnbevölkerung. Und also der Code ist hinterher bedeutungslos, also es ist alles anonym, ja, ich kann alle beruhigen. Was wir immer versuchen, ist, dass wir nicht nur den Stadtteil erfassen von den Leuten jetzt, sondern auch genauer die Wohnquartiere, dass wir so ein bisschen die Landschaft in Konstanz betrachten können und da dann tatsächlich auch so ein bisschen die Unterschiede zwischen den verschiedenen Quartieren in Konstanz abbilden können, von Zufriedenheit und von Problemen und von irgendwie Kontakt mit den Nachbarn und so. Und da muss man meistens sagen, es gibt zwar Unterschiede zwischen Stadtteilen, aber das ist alles auf sehr hohem Niveau. So der Kontakt mit den Nachbarn ist natürlich sehr unterschiedlich. Also es gibt einfach Menschen, die möchten auch keinen Kontakt mit den Nachbarn und so. Also es gibt Quartiere in Konstanz, die sind, also da sind die Leute mehr unter sich. Aber wenn man sie dann fragt, ob sie jetzt einen Nachbarn hätten, der für sie Blumen gießen würde, wenn sie im Urlaub wären oder der ihnen bei den Einkäufen hilft, dann hätten sie trotzdem jemanden. Also das sind dann Verhältnisse zu Nachbarn, die schon belastbar sind, die sich gegenseitig helfen. Also Soziologen sprechen dann immer von Sozialkapital in einer Nachbarschaft. Das Sozialkapital ist hoch, aber es gibt einfach Menschen, die möchten nicht so viel Kontakt haben mit anderen. Also das könnte man sagen, das ist irgendwie schlecht für eine Stadtgesellschaft, aber es ist natürlich für die Menschen selber nicht schlecht, die dort leben und die einfach keinen Kontakt haben möchten.
Also ich meine, mich erinnern zu können, dass wirklich viele Konstanzer sogar mehr Kontakt haben möchten zu Nachbarn. Aber was ich mich da immer frage, klappt das dann auch zwischen alt und jung, beziehungsweise zwischen Studenten und Rentnern oder so? Also oder gibt es da nicht irgendwie Konflikte?
Also das bilden wir in der Bürgerbefragung nicht ab. Also das könnten wir mal erfragen, aber das ist natürlich auch nichts, was die Stadt so interessiert. ich glaube schon, dass es Konflikte gibt. Also es gibt ja auch ganz konkrete Orte in Konstanz, wo diese Konflikte auch ausgetragen werden. Also wenn die Jugendlichen an der Seestraße oder am Herosee-Park Partys feiern und so und die Leute, die dort wohnen und sagen, sie haben so viel Geld bezahlt für eine Wohnung direkt am See, sie möchten den Strand dafür auch privat haben und so, da gibt es eben Konflikte. Also das ist auch wahrscheinlich, also vielleicht hätte man es antizipieren können, also wenn man dort an diese Herosee-Bebauung, wenn man da ein Studentenwohnheim hingemacht hätte, dann würde es keine Konflikte geben wahrscheinlich. Also ja, aber da gibt es dann natürlich andere Zwänge, dass dieses Bauland sehr teuer ist und so. Also das ist natürlich für eine Stadt auch schwer auszutarieren.
Die meisten Konstanzer mögen tatsächlich ihre Stadt, also 85% sind mehr als zufrieden. Die Lebensqualität wird meist als sehr gut oder überwiegend gut beurteilt. Ja, und wir haben es gerade gesagt, dennoch arbeiten viele auswärts. Die nächste Klickerfrage steht an. Wie viele Grenzgänger pendeln in den Thurgau? Was meinen Sie denn? Sie können wieder auf OK drücken, 1, 2 oder 3. Wir haben drei Sachen vorgegeben, die Zeit läuft auch schon. Wie viele Grenzgänger pendeln vom Kreis Konstanz, also dem Wohnort, in den Kanton Thurgau, an den Arbeitsort? Ja, gleich haben wir es. Was meinen Sie? Sie wissen es doch bestimmt.
Ich weiß es. Meine Frau ist die eigentliche Grenzgängerin.
Aha, also. Okay. Gut, wir lösen mal auf. Ja, da wissen es noch mehr, ne? Also 3.800 Personen etwa. Das ist schon stattlich. Ganz speziell hier in der Region.
Aber es pendeln ja auch Leute aus Konstanz raus, oder?
Ja, da aber das ist relativ verschwindend gering. Also das, also umgekehrt, in die umgekehrte Richtung meinen Sie jetzt, oder?
Also von Konstanz nach in die, also in die Schweiz ist klar, das sind die.
Ja. Von der Schweiz nach Konstanz.
Ah nee, also ja, nee, sorry. Ich meine, es gibt auch Pendler von Konstanz nach Friedrichshafen zum Beispiel.
Ja. Da habe ich keine aktuellen Zahlen, aber es sind jetzt
glaube ich auch. Und es gibt dann so natürlich viele Pendler auch nach Konstanz rein.
Oder
aus Radolfzell oder Singen oder so.
Genau. Ja. Die Thema Stadt, das Thema Stadtentwicklung ist und bleibt also spannend. Weltweit stehen die Städte vor großen Herausforderungen. Der Trend zur Urbanisierung ist omnipräsent, kann man sagen. Doch allein die Wohnungsfrage ist längst zu einer sozialen Frage geworden. Herr Wöhler, kennen Sie denn Beispiele von anderen Orten, wie mit dem Thema umgegangen wird? Wie sieht es denn vielleicht in der Schweiz aus? Wissen Sie das?
Also ich weiß, dass zum Beispiel in Zürich die Stadt sehr viel aktiver ist, auch im sozialen Wohnungsbau, wobei in Zürich natürlich der Wohnungsmarkt auch sehr schwierig ist. Ja. In Zürich ist halt der öffentliche Personennahverkehr viel besser, ja, auch ins weitere Umland, dass die Leute auch einfacher pendeln können. Es gibt, glaube ich, in Zürich auch irgendwie sehr innovative Arten, Wohnungen zu bauen, Wohnungsbaugenossenschaften, die habe ich gelesen, nennt sich Clusterwohnungen. Da kannst du wahrscheinlich was dazu sagen, oder? Also Clusterwohnungen, also ein Problem, was wir ja auch in Konstanz haben, ist, dass manche Menschen auch vielleicht im Alter sehr große Wohnungen bewohnen oder Häuser, die sie eigentlich gar nicht mehr brauchen, weil die Kinder sind aus dem Haus, die Frau ist gestorben und so weiter. Und natürlich wollen die Leute nicht umziehen. Ja? Und dieses Konzept der Clusterwohnungen ist im Prinzip ein Konzept, das Wohnungen flexibler macht. Also im Prinzip mietet man zum Beispiel 2 oder 3 Zimmer in einem Komplex und es gibt geteilte Räume, also das geht so weit, dass in manchen dieser Komplexe auch Küchen geteilt sind, aber das muss nicht unbedingt sein. Und je nachdem, wie sich die Wohnsituation ändert, kann man sozusagen Wohnungen dazu mieten oder man kann 2 Wohnungen zusammenschließen, so lange bis dann die Kinder aus dem Haus sind, dann wird die Wohnung wieder verkleinert und so, also so im Prinzip modulares Wohnen. Und das wird in der Schweiz sehr häufig genossenschaftlich umgesetzt. Ich weiß nicht, ob das für Konstanz eine Möglichkeit ist. Ich meine, in anderen Städten, also keine Ahnung, Wien ist ja so ganz bekannt dafür, dass die ihre Wohnungspreise ganz gut im Griff haben, aber da ist die Kommune, da ist die Stadt eben seit nicht ganz 100 Jahren eben sehr aktiv bei der Wohnungsbebauung und der gehört einfach ein sehr großer Anteil der Wohnungen. Das hat die Stadt Konstanz ja mit der WOBAG irgendwie so auch einen Hebel darauf, aber das ist natürlich lang nicht in dem Umfang, wie das andere Städte betreiben. Ich meine, dass an den Wohnpreisen was, also dass die Stadt Konstanz da was machen muss, ist, glaube ich, relativ klar. Also es gibt ja dieses schöne Bild, wenn sich die Feuerwehrleute nicht mehr leisten können, in der Stadt zu wohnen, dann hat die Stadt ein Problem. Ja? Weil wenn die Feuerwehr in Singen wohnt, dann ist die Stadt abgebrannt. Bis der Feuerwehrmann, der steht dann auch im Stau irgendwo bei der Reichenau. Also das ist problematisch. Und weiß nicht, also ich hatte vorher zu Ihnen gesagt, ich glaube, eine realistische Lösung dieses Problems, also es gibt im Prinzip 2 Lösungsansätze, die wahrscheinlich beide zusammenkommen müssen. Also die Stadt Konstanz muss wahrscheinlich aktiver werden, auch mit Sozialwohnungen, auch mit anderen Wohnkonzepten. Das ist ja was in diesem Zukunftsstadt Konstanz-Projekt auch so ein bisschen ausprobiert wird. Und dann ist vielleicht auch eine Möglichkeit, dass man irgendwie Kreuzlingen mit einbezieht in die Planung. Also wenn wir 3600 Grenzgänger haben, dann wären die ja auch irgendwie zumindest theoretisch bereit, in Kreuzlingen zu leben vielleicht. Ja? Aber da gibt es natürlich auch andere Hürden, also dass die dann vielleicht ihre Kinder auf Konstanzer Schulen schicken wollen und so, oder dass die Kreuzlinger die Deutschen vielleicht nicht haben wollen oder so. Also man muss das natürlich irgendwie planen, aber das ist, also wenn man sich sozusagen die Lage von Konstanz mit See und Naturschutzgebiet und so anschaut, kann Konstanz nicht mehr expandieren. Also jetzt wird da eine Stadtteil gebaut, aber das war es dann auch eigentlich.
Es wird Wachstum, haben wir gerade eben angesprochen. Ne? Wann hören wir denn auf zu wachsen? Was meinen Sie denn? Wann ist denn mal die Grenze erreicht? Wann reicht es denn mal?
Also es ist natürlich eine total spannende Frage, die man an der Stelle, stellen kann. Und du hast ja gerade auch schon aufgeworfen. Also gibt es irgendwann einen Punkt, wo wir aufhören zu wachsen, wo Konstanz aufhört zu wachsen? Und wann ist denn dann der Punkt? Also jetzt bauen wir irgendwie nochmal 5000 Wohnungen zu und ist dann das Problem gelöst? Oder müssen wir dann halt nochmal 5000 Wohnungen zubauen, um für 10 Jahre das Problem zu lösen, und dann müssen wir nochmal 5000 Wohnungen zubauen, und wie lange geht es noch so weiter fort? Und dann denke ich, macht es so aus so einer nachhaltigen Sicht auf jeden Fall Sinn, sich zu überlegen, ob es eine Grenze des Wachstums gibt und wo diese Grenze ist. Und interessanterweise bin ich heute gerade darauf gestoßen, dass in Stuttgart diese Debatte auch geführt wird, und da wurde das angeregt von der CDU. Also die CDU hat es eingebracht in den Gemeinderat sozusagen, also dass man sich mal damit auseinandersetzt, ob Stuttgart weiter wächst, also weiter Wohnungen zubaut, oder was es für Alternativen dazu gibt. Und dazu also wenn man überlegt, okay, vielleicht müssen wir nicht nach jeder Nachfrage nach Wohnungen auch ein Angebot schaffen, also vielleicht geht es auch anders, fragt sich natürlich wie. Und das Stichwort Vernetzung, also in der Region denken und schauen, können Leute auch in Kreuzlingen wohnen, können Leute auch in Radolfzell wohnen und trotzdem hier arbeiten. Also das hat dann was mit zu tun, wie man eine gute Mobilität dann auch hinkriegt, eine gute Vernetzung, eine gemeinsame orientierte Planung. Dann ist es vielleicht auch okay, wenn Arbeitsplätze in Singen entstehen, in einem neuen Einkaufszentrum, weil man nicht gegeneinander arbeitet, sondern miteinander denkt sozusagen. Ja.
Also ich glaube auch, wir müssen so ein bisschen den Blick weiten irgendwie. Also ich meine, wir reden über, wer kann sich das Leben in der Stadt leisten. Konstanz ist jetzt auch keine so große Stadt. Und die Wege sind ja eigentlich relativ kurz, auch zu den Vororten und nach Radolfzell und so. Aber es ist manchmal mit dem öffentlichen Personennahverkehr gar nicht so einfach. Das ist, glaube ich, das eine, das könnte man wahrscheinlich relativ schnell auch in den Griff kriegen. Und das andere ist vielleicht aber auch sowas in den Köpfen. Also die Leute leben ja in Konstanz, weil das relativ klein ist und weil die Wege kurz sind und sie irgendwie nur mit dem Fahrrad 10 Minuten in die Innenstadt brauchen. Wir haben in diesem Bodensee 2030 Projekt, da haben wir so ein Zukunftsbild gehabt, die Bodenseestadt. Ja, also in 20 Jahren, wenn sozusagen die Entwicklung weitergeht, könnte man sich auch ein Siedlungsband um den ganzen Bodensee vorstellen. Oder also entweder man managt es oder es wuchert sozusagen in manchen Bereichen, wuchern die Städte einfach weiter. Und im Prinzip ist man ja von Konstanz in ein bisschen über einer Stunde in Bregenz. Ja? Und wenn ich in Berlin lebe, dann brauche ich auch manchmal von einem Ende der Stadt bis zum anderen Ende der Stadt eine Stunde. Also das heißt, wir könnten versuchen, irgendwie viel, viel weiter zu denken, und dann könnte man diese Probleme wahrscheinlich auch viel besser lösen.
Aber es ist schon so, dass immer mehr Menschen in die Städte abwandern, oder? Also der Gang aufs Land sozusagen ist momentan nicht so im Trend, sondern wirklich eher der Zug in die Stadt, oder?
Also ich würde erstmal sagen, so für Europa war eigentlich so die Urbanisierung schon so vor einigen Jahrzehnten so in der Masse, wie man sie jetzt eben in den Entwicklungsländern sieht, hat eigentlich schon damals stattgefunden. Also in Entwicklungsländern ist ja heute noch so, dass ein ganz großer Anteil der Bevölkerung auch aus agraren Strukturen kommt, also auch von Landwirtschaft und so weiter lebt, und dass da so ein Wandel auch stattfindet, dass verheißungsvolle Jobs und so weiter und Wirtschaftswachstum, dass das in den Städten stattfindet und ganz viele Leute auch anzieht und deswegen eben eine Urbanisierung stattfindet, und dieser Prozess hat bei uns eigentlich schon stattgefunden sozusagen. Deswegen würde ich nicht grundsätzlich sagen, dass das jetzt eine Land-Stadt-Bewegung ist, die wir jetzt hier bei uns haben. Vielleicht ist es eher so eine Bewegung in attraktive Städte sozusagen. Und dann gibt es aber auch andere Städte, gerade wenn man in den Osten von Deutschland zum Beispiel schaut, die auch Einwohner verlieren sozusagen.
Genau. Haben Sie da auch also praktisch negativ, absolute Negativbeispiele? Orientieren Sie sich an anderen Städten? Fahren Sie da auch mal hin und gucken, wie es denn da so ist? Oder eher nicht?
Ich glaube, man orientiert sich eher so an den Positivbeispielen. Ja. Und noch so ein schönes Positivbeispiel ist vielleicht Kopenhagen, also insbesondere, wenn es so um die Mobilität geht. Also die haben einfach ein sehr gutes Verkehrskonzept und insbesondere Radverkehrskonzept auch. Und ich musste da gerade dran denken, wo ich hergefahren bin, weil ich habe dann irgendwann kalkuliert, wie viele Ampeln jetzt eigentlich noch unterwegs kommen. Und es war natürlich jede Ampel rot und ich habe an jeder Ampel 3 Minuten gewartet. Und in Kopenhagen ist es so, wenn Sie mit dem Fahrrad fahren, bei Tempo 20 ungefähr, da haben Sie einfach grüne Welle. Da fahren Sie durch Kopenhagen durch und Sie fahren einfach und fahren und fahren und fahren. Und die Leute fahren Rad, nicht weil die alle so umweltbewusst sind, sondern das ist halt einfach das schnellste Verkehrsmittel. Und also da kann man, glaube ich, noch von lernen. Also da gibt es einfach sehr gute Beispiele, was man vielleicht hier auch umsetzen könnte oder noch verbessern könnte.
Okay, aber da hakt es auch irgendwo. Oder ist da alles prima?
Na, da ist schon vieles gut, aber es wird auch irgendwo haken.
Noch weitere Beispiele, positive Beispiele vielleicht?
Also es gibt natürlich schon irgendwie Ansätze, die in anderen Städten verfolgt werden, die aber dann in Konstanz vielleicht auch verworfen werden müssen. Also man könnte natürlich auch aufs Wasser bauen, ja. Aber da sagt mir der Lukas Esper von der Stadt, das geht nicht, weil es alles Landschaftsschutzgebiet und so weiter. Ja. Also das geht nicht, aber es wäre irgendwie ein schönes Bild, finde ich, von Konstanz auf dem Wasser.
Okay. Ist das wirklich so? Naturschutz? Irgendwie Nachhaltigkeit und Umwelt und...
Also kenne ich mich jetzt nicht so aus okay. Mit dem Gewässerschutz, was das für Folgen hätte, aber so ästhetisch kann man sich das ja schon vorstellen, dass es eine sehr hohe Wohnqualität wäre.
Ja, also ich glaube allgemein ist halt die Frage, die nach also die Grenzen des Wachstums, ja, die du gestellt hast, die ist natürlich schon wichtig, weil und deswegen ist es wichtig, dass sozusagen alles, was jetzt gebaut wird, irgendwie auch qualitätsvoll ist und nachhaltig und sozial nachhaltig und umwelttechnisch nachhaltig und so weiter, weil wenn wir jetzt 5000 Wohnungen bauen oder 5000 neue Bürger in den nächsten 5 Jahren hier begrüßen, dann heißt es nicht, dass das irgendwie den Wohnungsmarkt entlastet, weil dann ziehen eben nochmal 5000 mehr her und dann, also attraktive Städte, also ich glaube allgemein, wenn man das sozusagen wieder auf Deutschland weitet und weil Sie gesagt haben, so die Leute ziehen in die Städte, ich glaube allgemein, die Leute sind eben mobiler geworden und die Mobilität drückt sich eben darin aus, dass die Leute in attraktive Städte ziehen. Und was attraktive Städte sind, das kann sich zwar ändern und das ändert sich vielleicht auch, das finden die einen Menschen in der einen Lebensphase, finden sie irgendwie Konstanz langweilig und wenn sie dann ein bisschen älter werden, dann wollen sie wieder nach Konstanz ziehen und so. Und diese Attraktivität von Konstanz für manche Menschen, die wird ja nicht weniger und je mobiler die Menschen werden, desto mehr ziehen einfach hierher und man muss eben schauen, dass man das qualitätsvoll irgendwie managt, diesen Zuzug. Also wenn wir jetzt wachsen, realistischerweise auf über 90.000 Einwohner in den nächsten Jahren. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den ÖPNV und so weiter. Ja? Und das muss man natürlich irgendwie alles mitdenken. Deswegen will ja der Oberbürgermeister die Seilbahn, ja? Um den ÖPNV zu entlasten.
Gute Idee.
Ja, wenn es gut gemacht ist, ist eine gute Idee.
Also kann man sich schon vorstellen, gibt es auch ja, gebaute Beispiele, witzigerweise auch in Entwicklungsländern, wo man eigentlich nicht so ein gutes Straßennetz hat, wo zum Teil auch wirklich Höhen überwunden werden, sozusagen, also wie man so die Seilbahn eigentlich kennt, wurde es in Slums auch, in Kolumbien gibt es auch Beispiele von. Also ich glaube, was... Also diese Frage nach den Grenzen des Wachstums ist eine ganz wichtige, der man sich irgendwie einfach stellen muss, also sonst schiebt man die ja auch nur raus, also das ist ja nichts, was dann nicht irgendwann kommen würde. Und das Thema, unter dem jetzt auch der Beitrag zur Zukunft von der Stadt Konstanz steht, ist das Thema Flächeneffizienz auch. Also wie können wir gut mit Flächen umgehen, wie können wir vielleicht auch auf weniger Wohnraum pro Person dann aber sehr qualitativ hochwertigen Wohnraum schaffen. Das hat dann auch was damit zu tun, mit solchen Clusterformen, also dass ich vielleicht leichter umziehen kann, wenn ich mal weniger Raum brauche, dass ich nicht mehr alle Funktionen unbedingt in der eigenen Wohnung haben muss, sondern so ein Sharing stattfindet, dass es vielleicht ein gemeinsames Gästezimmer gibt, damit nicht mehr jeder das vorhalten muss. Und das hat dann auch was damit zu tun, wie sind eigentlich die Freiräume da drumherum, also dass ich mich da auch wohlfühle und nicht so dicht aufeinander, weil es jetzt enger wird auf einmal. Also da muss man dann noch mehr Grips reinstecken, wie eben der öffentliche Raum dann gut ist. Und das ist natürlich eine Frage, die für Neubauten gilt oder für die neuen Stadtquartiere, aber die kann man natürlich sich genauso stellen für den Bestand, also für die jetzigen Bestandsquartiere. Also gibt es auch da die Möglichkeit, dass man zum Beispiel so Quartiers-Sharing-Häuser oder so hat, so kleine Zentren, wo dann bestimmte Funktionen drin stattfinden, die dann wiederum die einzelnen Wohnungen sozusagen entlasten, dass da was enger zusammenrücken kann und dann einfach mehr Leute sozusagen in die Stadt passen sozusagen. Also dann können wir noch ein bisschen mehr Leute aufnehmen und noch länger wachsen sozusagen. Dann schieben wir es noch ein bisschen raus.
Okay, dann sage ich schon mal herzlichen Dank für die vielen Einblicke und Ansätze. Jetzt möchten wir mal das Publikum noch zum Wort kommen lassen und die Möglichkeit eröffnen, mit den beiden Wissenschaftlern zu sprechen. Hat denn jemand eine Frage an Frau Professor Sippel oder an Herrn Wöhler? Ich sehe nichts. Wir haben auch ein Mikrofon unterwegs. Sie brauchen also nicht schreien.
Naja, also die Frage des Abends, wer kann sich das Leben überhaupt in der Stadt überhaupt noch leisten, die haben wir noch gar nicht beantwortet, aber die ist wahrscheinlich schnell beantwortet. Zunehmend weniger Menschen, ja, wenn wir nichts dagegen machen, oder? Und das hätten wir auch am Anfang des Abends machen können,
dann wären wir ja schon
viel
durch.
Schneller fertig gewesen.
Nein, ich sehe keine Fragen, überhaupt gar nicht. Niemand? Da vorne ist eine.
Also das habe ich habe jetzt keine Zahl, die ich so aus dem Ärmel schütteln würde, also aber man kann ja mal überlegen, also man könnte sich überlegen, dass man enger zusammenrutschen kann sozusagen. Dann wäre so die Frage, was ist denn so eine Quadratmeterzahl pro Kopf, mit der wir eigentlich noch zufrieden sind? Ja? Also es soll ja nicht auf Kosten der Lebensqualität gehen. Vielleicht kann man da irgendwie 10% runter, dann könnte man schon mal 10% mehr Leute einfach in den bestehenden Wohnungsbestand reinholen. Dann kann man sich überlegen, kann man noch nachverdichten? Also können wir zum Beispiel noch aufstocken, also im Gebäudebestand, dass da nochmal ein Geschoss oben drauf kommt. Das würde auch wieder neuen Wohnraum schaffen, dann kann man sich überlegen, wo gibt es vielleicht noch, also wir sind jetzt neulich durchs Industriegebiet gefahren und dann denkt man sich, naja, überall alles ganz dicht, nirgends sind Flächen frei und dann sieht man da, naja, das sind überall diese Riesenparkplätze, alles ist nur einstöckig bebaut, also irgendwie scheint es da auch noch Potenzial zu geben, dass man was dichter machen könnte, muss man sich sicher klug überlegen, da sind da auch Nutzungskonflikte vielleicht, wie das dann aussehen kann. Genau, also müsste man dann so ein bisschen ausrechnen, wo man dann rauskommt, sozusagen. Ja, keine Ahnung, vielleicht 90.000, 100.000 oder so. Aber jetzt nicht in der simplen Logik, dass wir immer wieder auf der grünen Wiese neu zubauen, sondern dass man wirklich schaut, wo man eigentlich in den bestehenden Strukturen eben nachverdichten kann auch.
Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch nicht nur eine Frage, die man ausrechnen kann und sollte, sondern es ist auch eine gefühlsmäßige Frage, oder? Also ich hatte, als ich vor vielen Jahren hier angefangen habe zu studieren, hatte ich noch mehr das Gefühl als heute, dass sozusagen die Konstanzer Bevölkerung schon diesen Zuzug der Studierenden irgendwie als bedrohlich empfindet. Und Also insofern, das, glaube ich, lässt sich das nicht so einfach berechnen an dem Bustakt oder an dem Durchsatz, den eine Kläranlage hat, sondern das ist irgendwas, was auch ausgehandelt werden muss mit der Bevölkerung.
Das ist jetzt der Soziologe, das merkt man gleich. Aber ich stimme ihm zu natürlich, ja klar.
Okay, da war die nächste Wortmeldung.
Also, weiß nicht, wahrscheinlich geht die Frage an mich. Also, auf den ersten Blick könnte man das denken, weil die ganzen Grenzgänger zahlen natürlich auch viel höhere Steuern, weil sie in Deutschland leben. Aber wie viele, ich sag mal, Migranten, ja, planen die meisten dieser Grenzgänger eben nicht auf lange Zeit in der Schweiz auch zu leben, sondern die wollen eigentlich in Deutschland leben und wollen eben gehen wegen den Jobmöglichkeiten in die Schweiz. Es ist ja schon so, dass es auch eine Art Nachhaltigkeit, denke ich, die in Konstanz vielleicht auch ein bisschen zu kurz kommt. Also es gibt in Konstanz für die ganzen Hochschulabsolventen und Uni-Absolventen nicht genug Jobs. So, also das heißt, die müssen weg aus Konstanz. Und eine Möglichkeit ist, dass sie Grenzgänger werden. Ja? Und die haben eben ihre Netzwerke und ihre sozialen Kontakte in Konstanz. Das könnte man sagen, von Kreuzlingen aus kann man die natürlich auch pflegen. Aber ich glaube, der zweite Punkt, der noch dazu kommt, ist, dass natürlich, also gerade die Uni-Absolventen und so, die dann in Konstanz bleiben und so, die sind dann unter Umständen auch in der Phase der Familiengründung und mit Familie ist es in Konstanz auch wieder sehr viel attraktiver wie in Kreuzlingen oder der Schweiz. Das ist sicher ein zweiter Punkt. Und wenn man dann die Familie mitdenkt und dann die Kinder, die auf Schulen gehen, dann denken die Leute sicher auch mit, wo werden sie sozusagen in 20, 30 Jahren leben und sie wollen, dass ihre Kinder ins deutsche Schulsystem kommen und so weiter. Also ich glaube, das sind so verschiedene Gründe, die alle zusammenkommen. Und was dann natürlich auch ist, ist, dass Deutsche in der Schweiz ja auch oft nicht so wohl gelitten sind. Und das ist sicher also so ein Diskriminierungsfaktor, der sicher auch mitspielt, dass viele einfach in Deutschland wohnen wollen. Es gibt ja einige von diesen 3000, also es gibt ja nahe Pendler in die Schweiz, die dann in Kreuzlingen arbeiten oder in Tägerwilen und so, aber es gibt natürlich auch einige, die in Zürich arbeiten und da setze ich mich eben in Konstanz in den Zug und fahre nach Zürich. Also da ist es auch irgendwie, also Kreuzlingen würde noch gehen, aber Tägerwilen oder Gottlieben wäre schon irgendwie schlecht. Da brauche ich länger nach Zürich, als wenn ich in Konstanz lebe. Ich glaube, es gibt so ein Bündel an Gründen irgendwie. Man muss es eben attraktiv machen.
Okay, also, wie?
Also, ich meine, steuerlich ist es attraktiv, das ist irgendwie klar. Ich glaube auch, dass man es irgendwie wahrscheinlich bautechnisch attraktiver machen könnte, auch mit Neubauten. Es geht auch irgendwie um einen Aushandlungsprozess. Also ich schlage jetzt nicht vor, dass Konstanz sozusagen, die Stadt Konstanz einen Plan macht, wir Gemeinden sozusagen Kreuzlingen ein, sondern das funktioniert natürlich nur im Dialog. Und der Dialog muss sozusagen für beide Städte irgendwie die Vorteile auch klar machen. Und wenn so ein Dialog gut gelingt, dann würde es natürlich auch die Stimmung in Kreuzlingen den Deutschen gegenüber vielleicht ein bisschen drehen. Und ich glaube, ein wichtiges Argument wäre tatsächlich, dass die Städte ganz konkret das mit den Schulen klären. Ja, und natürlich auch die Anbindung, also es fährt ein Bus, glaube ich, von Konstanz nach Kreuzlingen. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Ja.
Weißt also, du, was da geplant ist?
Also das ist, im Moment laufen eben diese Lehrveranstaltungen jetzt so praktisch übers Wintersemester, das heißt, es geht bis so Januar etwa, ich glaube jetzt Februar, ne? Mhm. Und dann ist in der nächsten Phase auch geplant, also da gibt es auch ein extra externes Büro, das beauftragt ist aus Wien, die sich mit solchen Beteiligungsprozessen, Einbeziehungen von Nutzern und so weiter, die da ganz, ganz, ganz spannende Sachen machen, also wirklich sehr innovative Sachen machen. Und da wird es dann auch, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Formate sind, aber da wird es dann auch mehrere Veranstaltungen geben, wo genau das das Ziel ist, eben die späteren Nutzer bestmöglich da mit reinzuholen sozusagen. Ja.
Also es gab ja, glaube ich, schon zwei Veranstaltungen, die sehr breit angelegt waren.
Genau, vor einem Jahr etwa.
Vor einem Jahr, genau. Und es ist ja jetzt nicht so, dass in diesen Lehrveranstaltungen mit den beteiligten Wissenschaftlern ein Konzept erarbeitet wird und das wird dann so umgesetzt, sondern das ist ein längerer Prozess und in diesen Seminarformaten und in der Kooperation wird eben sozusagen irgendwie ein Leitfaden entwickelt und die Stadt wird dann in dem Beteiligungsprozess dann den übernehmen und dann sozusagen weitermachen. Also das ist nicht, dass das sozusagen wir im Elfenbeinturm irgendwas uns ausdenken. HTWG ist eh kein Elfenbeinturm, aber Giesberg vielleicht. Und dann wird irgendwas gebaut, sondern das ist ein längerer Prozess und da gibt es auch Beteiligungsformate, wo ich jetzt nicht weiß.
Also es ist praktisch dieser erste Teil, wo es eher so theoretisch wissenschaftlich darum geht, erstmal aufzuarbeiten, was macht eigentlich ein nachhaltiges Stadtquartier aus und auch zu schauen, was gibt es so für Best Practice Beispiele, gebaute. Und dann in dem nächsten Schritt, wenn wir da so diesen Leitfaden haben, dann geht es darum, eben konkret für dieses Quartier, konkret mit Konstanzer Akteuren zu schauen, wie sieht es dann eben konkret in der Realität hier vor Ort aus, was kommt dann raus für ein Konzept speziell für den Ort, mit den Leuten und so weiter. Nee, so war das auch nicht gemeint, dass man jetzt aus Konstanz einfach sagt, so ihr, also da müsste man natürlich mit Radolfzell und den Orten und Gemeinden und Städten zusammenarbeiten und sich gemeinsam Konzepte überlegen, was eben, für, also so wie mit Kreuzlingen auch, was wir eben eigentlich erörtert haben, was macht denn Sinn für alle Beteiligten und wie können wir das wuppen und wie ist dann eine gute Anbindung, so dass das für alle dann letztendlich passt. Ja.
Tut man das? Also, gibt es diese interkommunale Zusammenarbeit mit den anderen Kommunen?
Also in meiner Perspektive gibt es die noch zu wenig. Also zu Ihrer ersten Frage kann ich nichts sagen. Ich weiß nicht, wie das kommunal abläuft, Kommunalrecht, Baurecht, da bin ich nicht fit. Ich glaube tatsächlich, dass die Stadt Konstanz mehr machen muss im sozialen Wohnen. Ich habe die Hoffnung, dass sie was macht, weil in diesem Wohnungsprogramm Wohnen tatsächlich festgeschrieben ist, dass ein Drittel der Wohnungen, die neu gebaut werden, reduzierter Wohnraum sein muss. Das wird meistens von der WOBAG getragen werden. Das ist meine Hoffnung, dass das irgendwie dann Wohnraum auch bereitstellt. Und ich glaube, dass man sozusagen das Wohnen in den, also man muss ja nicht nach Radolfzell gehen, man kann ja auch nach Dettingen und Litzenstetten schauen. Und ich glaube, dass diese ganzen Vororte besser angebunden werden müssen und dann sind sie sozusagen auch in den Köpfen der Menschen nicht so weit weg. Also es gibt ja dieses... Das ist jetzt Spekulation, weil ich es nicht genau weiß, deswegen sage ich nicht, aber ja, ich. Nein, das ist irgendwas, was ich in der Zeitung gelesen habe und ich habe daraufhin mit der Stadt darüber diskutiert. Das war für die Stadt auch ein wichtiges Thema und ich lasse mich aber gern korrigieren, wenn es nicht stimmt, dass einige der Sozialwohnungen der Stadt Konstanz in Litzelstetten oder Dettingen freistehen, weil die Leute da nicht hinziehen wollen. Und das hat natürlich den Grund, weil es da nicht so attraktiv ist zu leben. Ja? Und das muss man einfach attraktiver machen.
Gibt es weitere Wortmeldungen oder Fragen, besser gesagt? War da hinten was? Ich kann nicht um die Ecke gucken. Nee, ich sehe erstmal nichts. No? Vielleicht noch ein paar abschließende Worte. Also, wer kann sich das Leben in der Stadt noch leisten? Immer weniger, haben Sie vorhin gesagt.
Leider.
Was macht man denn da?
Ja, wir haben ja jetzt schon viel diskutiert, oder? Also die Stadt Konstanz muss irgendwie aktiver werden, das würde ich auch unterschreiben und so. Und ich habe die Hoffnung, dass so das, was im Moment auf die Gleise gesetzt wird, irgendwie ganz gut kommt. Aber wir werden sehen.
Ja, und wenn man das hinbekommt, dass man mit weniger Fläche pro Person sozusagen auskommt, dann gehen tendenziell natürlich auch die Preise, zumindest die durch das Bauen verursachten Preise, zurück, weil dann ja auch weniger Quadratmeter gebaut werden müssen pro Person. So. Vielleicht ist das auch ein kleiner Beitrag zur Kostensenkung dann.
Zumindest ein Anreiz, ne? Also ein Vorschlag. Okay, ich denke, dann können wir sagen, das war der Auftakt der Veranstaltungsreihe Grenzgänger Wissenschaft. Nochmal ein herzliches Dankeschön an unsere beiden Referenten von der HTWG und von der Uni Konstanz. Ja, und auch Ihnen, meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Vorbeischauen. Und der nächste Themenabend trägt übrigens den Titel Welche Bildung braucht der Mensch im dritten Jahrtausend? Darüber wird am 13. Dezember um 20 Uhr in der Kaffeebar Six in Kreuzlingen diskutiert. Vielleicht können Sie es ja einrichten. Würde mich freuen. Einen schönen Abend allerseits und herzlichen Dank.